D-Radio Wissen. Online-Talk.
Heute mit dem CT-Online-Talk am Mikrofon Philipp Banse ganz herzlich willkommen. Ja, während die Amerikaner fröhlich ihre Programme für die Telefonüberwachung weiter erneuern, neue Abhörgenehmigungen erteilen, sagt Frau Merkel, sie bräuchte noch etwas Zeit und müsste zur Kenntnis nehmen, dass unsere amerikanischen Partner da noch etwas Zeit für die Prüfung brauchen, um wirklich herauszufinden, was die denn da nun genau machen. Einzuarbeiten bräuchte sie sich da nicht. Das sei nicht ihre Aufgabe. PRISM und die Überwachung der NSA, der USA, ja, fast das komplette Internets. Das ist auch heute wieder Thema. Wir wollen uns schwerpunktmäßig mal darum kümmern, was denn politisch eigentlich getan werden müsste, könnte und warum es nicht getan wird. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine hier im Studio. Mit angereist aus Hannover ist Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Moin, moin.
Morgen.
Dann ist da Christoph Kappes mit einem großen Koffer voller Daten angereist aus Hamburg. Moin.
Hallo, moin, moin.
Internetunternehmer und Netzaktivist. Und dann wieder mit dabei ist Ulf Burmeier, Richter am Landgericht in Berlin, Blogger und verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift für höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht. Ulf, der wärmt sich ja schon seit Jahren an der Reibung zwischen Recht und Internet. Ganz herzlich willkommen, Ulf, im Studio.
Ja, guten Morgen.
Unser juristischer Sachverstand. Ja, fangen wir an. Merkel hat sich vor die Hauptstadtpresse gestellt und ein bisschen auch was zur Überwachung der amerikanischen Geheimdienste gesagt. Ja, ich habe es schon eingangs so ein bisschen zusammengefasst. Auf deutschem Boden, sagt sie, hat man sich an deutsches Recht zu halten. Bei uns in Deutschland und in Europa gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern der Stärke des Rechts. Das erwarten wir von jedem. Dann sagt sie aber, sie könne eben nur zur Kenntnis nehmen, dass unsere amerikanischen Partner noch Zeit für die Prüfung bräuchten. Mir hilft es nicht, sagt Merkel, keine Zusage, die sich hinterher nicht als wahrheitsgemäß erweist. Insofern kann sie nur abwarten, einzuarbeiten bräuchte sie sich nicht. Das sei nicht ihre Aufgabe. Frage in die Runde, reicht das? Ist das zufriedenstellend von der Bundeskanzlerin als Stellungnahme? Ulf.
Ja, wie soll ich sagen, als Bürger kann ich das natürlich auf den ersten Blick mal überhaupt nicht gutheißen, dass die Bundeskanzlerin im Wesentlichen blank zieht, ne? Dass sie im Wesentlichen sagt, ich kann nichts tun für die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande. Auf der anderen Seite fürchte ich, dass jedenfalls, was die ureigenen Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Dienste angeht, diese Aussage schlicht und ergreifend zutrifft. Denn ich würde auch die Einschätzung teilen, dass die Amerikaner jedenfalls nicht auf Zuruf von Angela Merkel ihre Überwachungspraxis ändern würden. Auf der anderen Seite lenkt natürlich diese Aussage von Frau Merkel auch von der Beteiligung deutscher Stellen ab. Und das, finde ich, ist vielleicht sogar politisch der spannendste Punkt, nicht? Also es ist der Bundesregierung, finde ich, in der Debatte ganz gut gelungen, bislang die Verantwortlichkeit quasi komplett auf amerikanische Stellen abzuschieben. Und da kann man sich dann immer sehr schön dahinter verstecken, dass die eben prüfen und dass man da relativ wenig Einfluss habe, was, wie gesagt, glaube ich, zutrifft. Aber es gibt ja auch Beteiligung deutscher Stellen. Es gibt ganz offenkundig jedenfalls eine Involvierung des BND. Keiner weiß bislang ganz genau, wie das aussieht. Aber jedenfalls, dass diese Zusammenarbeit ganz ohne Gegenleistung von deutschen Stellen vorgekommen sein soll, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn ich dann noch höre, dass zum Beispiel am deutschen Knoten in Frankfurt, ne, am D6, offensichtlich eine Art Lauschraum amerikanischer Stellen besteht, da muss ich mich schon fragen, wer denn da konkret das Okay gegeben hat. Dann ist ja kaum davon auszugehen, dass sie das heimlich dort eingerichtet haben.
Ich finde, du machst da eine ganz gute Unterscheidung, die mir, finde ich, bei allen Diskussionen, die bisher dazu gelaufen sind, viel zu kurz gekommen ist. Dass es allgemein immer von den amerikanischen Überwachungen die Rede ist, aber dass es da doch mindestens vier, finde ich, Sachverhalte gibt, die klar voneinander unterschieden werden müssen und völlig andere, wenn man jetzt auch über die politischen Möglichkeiten deutscher Stellen redet, Eingriffsmöglichkeiten haben. Da ist einmal das, was so als PRISM bezeichnet wird, was irgendwie auch nur ein Name ist, aber sagen wir mal das, was die NSA weltweit tut und vor allen Dingen in Amerika tut. Dann gibt es das, was die Engländer in Europa auf europäischem Boden tun. Und dann gibt es eben das, was die Amerikaner auf deutschem Boden tun und es gibt das, was der BND auf deutschem Boden tut, zusammen mit den Amerikanern. Ich würde gerne am Anfang mal, Jürgen, dabei bleiben, was denn die Amerikaner, speziell die Deutschen, hier auf deutschem Boden tun. Ich denke, das, was bisher bekannt ist an Tatsachen, ist ganz klar, dass das deutschen Grundrecht, also nicht nur irgendwie Gesetz, sondern deutsche Grundrechte bricht. Da muss doch mehr zu tun sein, als zu sagen, ja, wir warten ab.
Naja, also Merkel hinterlässt einem da ein bisschen sprachlos, wie sie das gesagt hat. Die eine Sache ist natürlich, wenn die NSA die Backbone-Kabel, die in den USA auflaufen, anzapft oder so, dann kann Merkel lange von deutschem Recht reden. Das gilt da schlicht und einfach nicht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass natürlich Minister Friedrich ja im Prinzip schon rumgetönt hat, die Metadaten, die da gespeichert werden bei Prism, das hätte er ja auch gerne. Das ist das, was er unter Vorratsdatenspeicherung einführen will. Das heißt, sich jetzt so hinzustellen und sagen, um Gottes Willen, die Amerikaner machen was ganz Schreckliches und wir sind doch da viel besser oder so, ist natürlich völlig absurd. Die ursprüngliche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung, die beschlossen wurde, ist im Prinzip nichts anderes als das, was mit Prism mit den Metadaten gemacht werden. Dass sie dann zusätzlich Inhalte abgreifen, ist nochmal was anderes. Die wurde dann vom Verfassungsgericht gekippt. Jetzt geht es die ganze Zeit darum, dass wir zumindest aus CDU-Sicht und dann eine neue Vorratsdatenspeicherung brauchen, die ein bisschen angepasst ist. Das heißt, dieses ganze Theater oder so finde ich erstmal allein von daher, von den politischen Ansprüchen, die da teilweise auf Überwachung formuliert werden, sehr widersprüchlich, ist fast zu schwach gesagt. Und das andere ist natürlich, wir müssen davon ausgehen, dass die Geheimdienste in Deutschland da sehr gut mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Und es ist schlicht und einfach nicht glaubwürdig, dass die Politik nichts davon weiß.
Ja, Christoph Kappes, vielleicht noch, du hast einen Text geschrieben, der ein bisschen auf das eingeht, was jetzt so als erstes, sagen wir mal, zivilgesellschaftliche Abwehrmaßnahme immer genannt wird, nämlich ja, dann müssen wir halt verschlüsseln. Es gibt Krypto-Partys, wo Piraten, Aktivisten den Bürgern beibringen wollen, wie sie Mails, Chats etc. verschlüsseln, um das vor deren Abhörmaßnahmen zu rechtfertigen. Warum fällt das für dich als wirksame Antwort und Gegenmaßnahme aus?
Also so habe ich es, glaube ich, nicht formuliert. Also ich bin jetzt nicht kategorisch gegen Verschlüsselung. Das muss jeder selber wissen. Und es gibt sicherlich gute Gründe, im Einzelfall hier und da unter bestimmten Kommunikationsverhältnissen mit bestimmten Personen Informationen zu verschlüsseln. Ich habe von einer politischen Frage ausgeguckt. Die politische Frage ist, was heißt eigentlich Freiheit? Und unter dem Gesichtspunkt ist für mich eben Freiheit mehr als, wie man so sagt, die Abwesenheit von Krieg, sondern ein bestimmter Zustand, den man sich wünscht. Und dieser Zustand ist nicht, dass man quasi aufgrund bestehender Verhältnisse zur Verschlüsselung gezwungen wird, also zu einer Art von Sicherheitsmaßnahme, als wäre es eine Naturgewalt, wo man sich mit dem Regenschirm schützt, sondern dass man die politischen Verhältnisse so gestaltet, dass diese Maßnahme gar nicht erst stattfindet, sodass der Schutz nur im Einzelfall nötig ist. Da kann man natürlich in vielerlei Hinsicht drüber streiten. Wo mir auch unwohl ist, ist eigentlich eine technische Lösung jetzt zu feiern gegenüber einem sozialen Problem, weil das Problem ist eben sozial. Und die technische Lösung hat auch eine Menge von Grenzen, die eben auch nicht hilft. Also das ist mir fast am mulmigsten, weil auf die Dauer wird ein heute verschlüsselter Datenbestand irgendwann auch mit mehr Rechenpower geknackt werden können. Es gibt bei Webmail, bei iPads, iPhones keinen Schutz. Die Metadaten sind weiterhin offen, also die quasi die Bewegungsdaten. Da gibt es unendlich viele Argumente, weswegen man da so mit der Parole verschlüsselt eure Mails, glaube ich, das Problem nicht richtig löst.
Also das klingt eher so nach Verschlüsselung als Erste-Hilfe-Maßnahme. Ulf, du hast die Hand gehoben.
Achso, ja, ich wollte diesen Gedanken nochmal unterstreichen, den der Christoph gerade stark gemacht hat. Es handelt sich nämlich in der Tat um eine Frage auch des Menschenbildes, das eigentlich dahinter steht. Und klar, wir Deutschen sind mit unserem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung international wahrscheinlich in einer relativ exponierten Stellung. Also wir stärken den Datenschutz im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen relativ stark. Aber das tun wir natürlich zum einen vor dem Hintergrund unserer Geschichte, aber es steht dahinter auch, wie ich finde, ein ausgesprochen sympathisches Menschenbild, das das Bundesverfassungsgericht dem zugrunde gelegt hat. Es steht nämlich dahinter die Vorstellung, dass jeder Mensch einen Raum der Privatsphäre braucht, der frei ist von der Einsicht Dritter, jedenfalls wenn der Mensch nicht freiwillig diesen Einblick gewährt, und der insbesondere auch frei ist vom Einblick des Staates. Und genau diese Sphäre der Privatheit, ja, so quasi das informationelle Refugium, in das man sich zurückziehen kann, wo man wirklich sich man selber sein kann, wo man quasi keine Maske aufsetzen muss, wo man auch seine Gedanken frei äußern kann, dieses Refugium geht verloren, wenn wir eine solche Totalüberwachung haben, wie sie anscheinend deutsche und amerikanische Stellen in trauter Zusammenarbeit gerade einrichten. Und das macht mir wirklich Sorgen und ich würde da sehr unterstreichen wollen, was der Christoph gesagt hat. Eigentlich ist das eine Frage, die sich nur politisch lösen kann. Also natürlich kann man jetzt versuchen, quasi technische Pflästerchen aufzukleben auf diese Wunden, die da geschlagen werden. Aber ich denke, dass man sie damit eben nicht heilen kann. Man muss politische Lösungen suchen und das bedeutet natürlich in den Vereinigten Staaten, da ist ja jetzt auch schon eine Debatte jedenfalls im Aufkeimen, will ich mal sagen, aber vor allem auch in Deutschland. Also vielleicht müssen wir einfach wirklich uns nochmal Gedanken darüber machen, welche Beiträge deutsche Stellen eigentlich liefern und was das eigentlich für ein Menschenbild ist, das dem zugrunde liegt. Also offensichtlich ja auch den Vorstellungen unseres Bundesinnenministers, der eigentlich ja ein Verfassungsschutzminister ist. Und ich finde, er legt mit diesen Überlegungen eigentlich die Axt an Grundwerte unserer Verfassung.
Genau, also bevor wir dann dazu kommen, was konkret jetzt in Deutschland passieren könnte, nochmal die Frage, ich meine, Friedrich, du hast es angesprochen, hat ja von einem super Grundrecht auf Sicherheit gesprochen. Wenn ich das richtig sehe, du hast am Verfassungsgericht mal eine Weile gearbeitet. Es gibt nicht mal ein Grundrecht auf Sicherheit.
Nein, gibt es in der Tat nicht. Also da kriegt man als Verfassungsrechtler einfach das Gähnen. Ja? Das ist eine uralte These von sehr konservativen Staatsrechtslehrern. Am prominentesten hat sie Josef Isensee mal vertreten, einem Buch von 1983, das Grundrecht auf Sicherheit. Und man muss sagen, er hat da selbst in der, wie soll ich sagen, nicht immer sehr progressiven Staatsrechtslehrer-Szene eigentlich fast ausschließlich harsche Kritik geerntet. Denn es gibt, wie du schon gesagt hast, kein solches Grundrecht auf Sicherheit. Es ist mal versucht worden, das theoretisch zu entwickeln. Das ist aber einfach kein überzeugendes Konzept. Es gibt viele Gegenargumente.
Warum eigentlich nicht?
Was ist das Überzeugendste ist, dass es schlicht und ergreifend im Grundgesetz nicht vorgesehen ist. Das Grundgesetz enthält eine ganze Reihe von Grundrechten, zum Beispiel natürlich auch schutzwürdige Güter wie Leben, körperliche Unversehrtheit. Und mit diesen Grundrechten, zum Beispiel von Personen, die vor Verbrechen geschützt werden sollen, mit diesen Grundrechten kann man natürlich abwägen. Und natürlich kann es Situationen geben, wo Datenschutz zum Beispiel und körperliche Unversehrtheit in einem Widerstreit stehen. Aber dann muss man eben sehr genau gucken, was bringt ein Eingriff in den Datenschutz zum Schutz von zum Beispiel von Leben, Freiheit, körperlicher Unversehrtheit. Und so ein Meta-Grundrecht auf Sicherheit, das vernebelt im Grunde nur diese Abwägung. Denn es werden dann nicht mehr die Werte ins Verhältnis gesetzt, die eigentlich verfassungsrechtlich zählen, sondern es wird irgendein Grundrecht geschaffen, das es im Grundgesetz eigentlich gar nicht gibt. Und es ist einfach nur ein argumentativer Trick, um dieser Sicherheit einen Verfassungswert zu verleihen, der ihr eigentlich nicht zugehört.
Also die Gefahr siehst du darin, dass, wenn es davon die Rede ist, ein super Grundrecht zu haben, dass sozusagen diese Abwägung anderer oder der wirklichen Grundrechte quasi ausgeschaltet wird.
Ja, genau. Also damit, das ist einfach ein argumentativer Trick, um nicht mehr zu schauen, was bringt denn ein Eingriff in den Datenschutz jetzt wirklich zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, sondern einfach zu sagen, die Sicherheit ist als solche schutzwürdig. Sicherheit ist als solche aber gerade kein Schutzgut des Grundgesetzes. Das Grundgesetz schützt bestimmte Interessen der Bürgerinnen und Bürger und die werden quasi im politischen Diskurs zusammengefasst als Sicherheitsgesetzgebung zum Beispiel. Das ist ja auch richtig. Nur, sie sind eben kein juristischer Topos, mit dem man als solchem abwägen kann. Das führt im Wesentlichen nur dazu, dass man diese Sicherheit gerade nicht mehr rechtfertigen muss oder das Streben nach Sicherheit nicht mehr rechtfertigen muss. Und auf diese Art und Weise verleiht man dem einen wesentlich stärkeren rechtlichen Gehalt, als das nach dem Grundgesetz vorgesehen ist.
Ja, ich bin der Ansicht von Ulf Burmeier. Ich würde nur ergänzen, dass eben für das Verständnis wichtig ist, dass Grundrechte von ihrer Anlage und ihrer historischen Struktur eben auch Abwehrrechte gegen den Staat sind und es eben eigentlich dieser Grundidee von Grundrechten auch widerspricht, in diese Richtung zu denken. Es gibt da nur ganz enge Ausnahmen, dass man in Einzelfällen, ganz engen Einzelfällen sagt, der Staat hat bestimmte Schutzpflichten. Da müsste vielleicht der Jurist am Tisch noch was dazu sagen, aber man sieht hier auch, dass diese ganze Konstruktion gegenüber ausländischen Staaten natürlich überhaupt nicht greifen kann, weil es keine Schutzpflicht auf dieser Ebene, also jedenfalls nach der jetzigen verfassungsrechtlichen Konstruktion, gegenüber Eingriffen von Dritten gibt.
Jürgen. Also da gibt es ja auch diverse Ebenen, die da zu berücksichtigen sind oder die da eine Rolle spielen. Grundsätzlich zum einen kleiner historischer Exkurs, das ist jetzt auch keine Erfindung von Friedrich, dieses Sicherheitsding.
Also politisch, ja auch grad schon,
politisch, ja. Politisch hat es Otto Schily irgendwie so ganz groß propagiert, noch unter einer rot-grünen Koalition. Das heißt, das ist bei den Sicherheitspolitikern tatsächlich ein gängiger Topos, um ihre... wie soll man sagen, ihre Paranoia in Gesetze zu gießen oder wie immer man das nennen will. Grundsätzlich wundert mich, dass so etwas zum einen in den USA irgendwie tatsächlich eine Größe wirklich zieht, weil die noch von einem viel stärkeren freien Menschenbild ausgehen, der ausgeht von einem freien Bürger, der selber bestimmt, was er tut und lässt und wo der Staat eigentlich nicht eingreifen darf. teilweise ja noch viel extremer, als das in der deutschen Tradition vorhanden ist. Und dieses Supergrundrecht, beziehungsweise überhaupt das, was im Moment passiert mit Vorratsdatenspeicherung, das ist eigentlich ein grundlegender Wechsel. Weg von so einem vom Bild eines Bürgers, der selbstbestimmt sein Leben führt, zu einem Bürger, der eigentlich vor allem Möglichen geschützt werden muss und wo der Staat einfach kontrolliert oder so, in welchen Zusammenhängen er lebt und damit tatsächlich das Menschenbild und das Staatsverständnis völlig auf den Kopf gestellt wird.
Aber Freiheit und Sicherheit stehen schon in einem Zusammenhang. Also ganz so paranoid finde ich das jetzt nicht. Der Gedanke ist ja, dass frei nur sein kann, wer in einer Erwartung lebt, dass seine Rechtsgüter nicht gefährdet werden. Also das ist eigentlich der Grundgedanke, dass man ein gewisses Maß an Sicherheit braucht, um auch wirklich frei zu sein. Denn wer sich nicht bewegen kann, ohne dass er erwarten muss, dass ihm was passiert, der ist auch nicht wirklich frei. So ist ja eigentlich die Argumentation. Nur das ist natürlich auch, wie gesagt, es ist verfassungsmäßig so nicht vorgesehen und die beiden sind auch logisch nicht auf einer Ebene, weil Sicherheit ein Zustand ist einer bestimmten Erwartung in der Zukunft und diese Erwartung hilft, ein Rechtsgut zu sichern. Ja.
Ulf, du hast auch noch zu Wort gemeldet.
Ja, ich würde das wieder unterschreiben, was der Christoph gesagt hat und vielleicht noch hinzufügen, dass dieser Topos der Sicherheit in der Argumentation unglaublich gefährlich ist, weil Sicherheit eben eine Zukunftserwartung ist und insofern niemals erreicht werden kann. Das heißt mit anderen Worten, mit der Argumentation Sicherheit muss gefördert werden, kann man prinzipiell jede beliebige Sicherheitsmaßnahme fördern, weil es immer einzelne Fälle geben wird, wo die Erwartung der Sicherheit gestört wird. Wir werden niemals einen Zustand erreichen, wo es definitiv keine Straftaten mehr gibt, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Und das will man ja auch eigentlich nicht, oder?
Das kann man jedenfalls nicht wollen. Selbst in einer totalitären Lebenswelt gibt es immer noch einzelne Menschen, die die Normen brechen. Also jetzt mal, um ein einfaches Beispiel zu bringen. Die DDR war sicherlich ein Staat, der wesentlich schärfer überwacht war noch als die Bundesrepublik, wenn auch mit bescheideneren technischen Mitteln. Und selbst da gab es selbstverständlich Straftaten und nicht nur politische Straftaten, sondern auch ganz klassische Eigentumsdelikte, Sexualdelikte und so weiter. Also mit anderen Worten, Sicherheit kann man ohnehin niemals erreichen und deswegen muss man sich sehr genau fragen, wie viele Freiheitsrechte man denn wirklich aufgeben will, um Sicherheit zu fördern. Das ist ja das Gefährliche an diesem Sicherheitstopos, weil er davon ablenkt, dass man im Prinzip auch im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes immer sehr genau fragen muss, was bringt denn gerade dieser Verzicht auf Privatsphäre zum Schutz von Grundrechten? Und das ist ja das Schöne zum Beispiel an den Statistiken zur Vorratsdatenspeicherung, dass ich gerade überhaupt gar keinen Gewinn für die Sicherheit im Sinne von die Effizienz der Strafverfolgung nachweisen lässt.
Das wollte ich gerade fragen. Also diese Debatte, die auch jetzt zum Teil so ein bisschen verwirrend und widersprüchlich geführt wird, wie viel Anschläge denn nun eigentlich verhindert wurden in den USA. Die USA sagen irgendwie gute 50, 54, schwankt auch ein bisschen. In Deutschland waren es mal 2, mal 5, mal 7. Inwiefern ist das relevant? Ist das überzeugend? Ist das unwichtig? Lenkt das ab?
Also es lenkt zumindest von der eigentlich relevanten Frage ab, wie viel Sicherheitsgewinn denn konkret durch diese Maßnahmen eigentlich eingetreten ist. Das heißt, es sind eben möglicherweise irgendwelche Anschläge verhindert worden. Niemand weiß, ob die nicht auch mit klassischer kriminalistischer Arbeit hätten verhindert werden können. Denn das ist eben ja auch letztlich reine Spekulation. Und außerdem kann das niemand überprüfen. Also mal ganz ehrlich, in der derzeitigen, Krisensituation für die Geheimdienste halte ich es auch nicht für zwingend anzunehmen, dass diese Zahlen überhaupt stimmen. Ich meine, da kann ja ein Schlapphut in der PR-Abteilung mehr oder weniger schreiben, was er will.
Verhindert, was heißt denn das dann? Ne? Also sind die da mit kriminalistischen Methoden sowieso denen auf die Spur gekommen und über geheimdienstliche Methoden wurde dann noch das Geburtsdatum beigesteuert oder so?
Zum Beispiel.
Also genau. der Grad der Zusammenarbeit und der Hilfe oder bei der Verhinderung irgendwelcher Straftaten ist ja auch offen. Und das, finde ich, ist eine weitere Frage, die für mich zum Kern dieser ganzen Debatte gehört, die aber zu wenig diskutiert wird. Und das ist die Frage, wie man Geheimdienste eigentlich kontrolliert. Ich finde, es kann nicht sein, dass es irgendwie Wochen dauert, überhaupt in Deutschland rauszufinden, was der BND weiß, wie er was gemacht hat, welche Software er benutzt, inwieweit er mit anderen Geheimdiensten kooperiert hat. Und ich habe gestern mit Wolfgang Neskowitsch auch nochmal telefoniert, Abgeordneter, ehemals für die Linken, jetzt glaube ich parteilos im Bundestag, auch Bundesrichter, Beurlaubter, der glaube ich auch in dem parlamentarischen Kontrollgremium sitzt. Und auch der hat ja einen Gesetzentwurf geschrieben, wie man den Geheimdienst in Deutschland besser kontrollieren kann. Ist das für euch ein wichtiger Punkt? Muss man da was machen oder ist das eine falsche Diskussion. Also ich finde, da muss doch irgendwie reformiert werden, wie man diese Geheimdienste kontrolliert. Es kann doch nicht sein, dass die Parlamentarier, die diese Geheimdienste kontrollieren sollen, A, völlig unterversorgt sind, was Ressourcen angeht, und dann nicht darüber reden dürfen, was sie da eigentlich machen.
Also ich glaube, das Problem ist eigentlich schwer lösbar. Also es sei denn, man sagt, man schafft wirklich Geheimdienste ab, was ich persönlich für fragwürdig halte. Also den Standpunkt würde ich nicht vertreten. Das Problem ist deswegen nicht richtig lösbar, weil natürlich Geheimdienst heißt, dass er in einer Sphäre arbeitet, die informationell quasi geschützt ist. Also nur ganz enge kontrollierte Außengrenzen hat. Ansonsten wäre es ja kein Geheimdienst, sondern ein Öffentlichkeitsdienst. Und diese Grenze muss strukturell vorhanden sein. Und man kann sie ziehen, indem man Gremien schaltet, noch mehr Gremien, Zwischengremien, Untergremien, die Gremien dann verkleinert von 20 auf 10 auf 3 Leute, dann Protokolle abschafft etc. pp. Da gibt es ja verschiedene Entwicklungen auch, wie man eben versucht, Gremien, Geheimnisse auch in kontrollierten Gremien zu schützen. Aber strukturell ist das nicht möglich, weil entweder wird die Kontrolle schwach. Es gibt ja aus dem heutigen GC-Gremium auch genug Leute, die da raus sind und am Ende gesagt haben, wir können da auch nichts tun. Was da besprochen wird, ist eh bekannt. Es gibt ja auch solche Statements. Ja. Oder man macht eben die Sphäre des Geheimen so weit auf, dass die Zahl der Kontrollierten wiederum ein Sicherheitsrisiko ist. Und das ist ein strukturelles Problem.
Ich würde jetzt aber gerne noch mal ein bisschen sammeln, auch von euch mal hören, was konkret wäre denn jetzt die Forderung? Also wenn wir mal annehmen, dass die Kerntatsachen, speziell was es jetzt in Deutschland betrifft, da sind und auch nicht bestritten sind, also dass BND und NSA kooperieren, dass die NSA sehr viele Telefonate, Internetverbindungen in Deutschland abhört, dass sie in über England Deutschen auch Internet- und Telekommunikationsverkehr abhört. Und wir haben es angesprochen, Vorratsdatenspeicherung, eine Forderung wäre sicher, darauf zu verzichten. Kann man das so sagen? Mir kommt das immer so ein bisschen wenig vor, wenn man sagt, man müsste und sollte und hätte. Was sind denn konkrete politische Sachen, die eine deutsche Bundesregierung tun kann, um die Situation jetzt aus Bürgersicht zu verbessern?
Naja, es ist ja auch die Frage, was will sie tun? Also wie gesagt,
Das ist das eine. Ich meine, Bundestagswahlkampf, Merkel will das gerne aussitzen, hofft, dass dann wie nach der Wahl dann ein anderes Thema da ist und so. Aber man muss doch, ich würde gerne mal so einen Katalog ein bisschen zusammenstellen an Sachen, die sie machen können. Das eine ist jetzt, dass sie diese Verwaltungsvereinbarung da aus den 60er Jahren offensichtlich zu beerdigen wollen, die angeblich sowieso nicht mehr genutzt wurde, aber das soll jetzt auf diplomatischem Wege brieflich, schriftlich festgehalten werden, dass man die zu den Akten legt. Okay, das ist Nummer eins. Was noch?
Also ich denke, dass wir zumindest auf nationaler Ebene doch einmal uns die Frage stellen sollten, quasi nach der Verfassungsbilanz der sogenannten Verfassungsschutzbehörden. Christoph hat nämlich gerade damit argumentiert, dass als sei quasi deren Sinn und Zweck evident. Und ich halte das zumindest für möglich. Also ich würde nicht so weit gehen wie die Linksfraktion zum Beispiel und sagen, die Verfassungsschutzbehörden gehören um jeden Preis abgeschafft. Ich finde aber ehrlich gesagt, dass deren Effizienz im Sinne des Schutzes der Verfassungsordnung alles andere als auf der Hand liegt. Und ich finde, da ist einfach einmal eine kritische Evaluation gefragt, denn dass diese Behörden ganz massiv in Grundrechte eingreifen, indem sie Daten sammeln, indem sie Telekommunikationsverbindungen abhören, das liegt auf der Hand, das ist klar, dazu haben sie gesetzliche Ermächtigungen und darüber berichten sie ja auch. Das heißt also, auf der Negativseite, was die Verfassungsbilanz angeht, steht schon eine ganze Menge. Und dann stelle ich mir einfach als kritischer Bürger die Frage, was haben die denn stattdessen auf der Habenseite? Was sind denn konkret die Erträge der Verfassungsschutzbehörden für den Schutz unseres Gemeinwesens? Und da muss ich einfach sagen, zum Beispiel ganz anders als beim Bundeskriminalamt, finde ich, ist es bei den Verfassungsschutzbehörden zumindest völlig unklar, ob das irgendwas bringt. Und wenn ich mir den NSU-Skandal angucke, dann sehe ich auch da im Wesentlichen grassierenden Dilettantismus. Und das ist ja nicht nur meine Einschätzung, das sehen ja selbst Politiker der Unionsfraktion, so, also Clemens Binninger zum Beispiel. Ehemaliger Polizeibeamter, ein echter Kenner der Sicherheitsszene, hat sich ja extrem kritisch über die Verfassungsschutzbehörden geäußert, soweit er das aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss überblicken kann. Und ich finde, das ist doch wirklich ein deutliches Zeichen. Also wenn ein konservativer Politiker, ein Sicherheitsexperte sagt, das ist ein blankes Chaos, was dort herrscht.
Okay, also das ist das Erste, mal eine Bilanz ziehen, verbunden vielleicht auch mit einer besseren Kontrolle, mit einer zumindest Evaluation der Kontrolle der Geheimdienste. Das ist ein Punkt. Was ist noch, Jürgen, du holst Luft?
Naja, also klar, ne? Das sind so diese Einzelmaßnahmen, die man ergreifen muss. Im Prinzip muss man tatsächlich auch, ist angesagt, tatsächlich die aktuelle Sicherheitsgesetzgebung nochmal zu überprüfen, was ja eigentlich auch immer wieder gesagt wurde, wenn sie eingeführt wurden. Das wurde beim Otto-Katalog damals gesagt, wo als Otto Schily die Sicherheitsgesetze verschärft hat. Das wurde beim unter Schäuble gesagt, dass die alle nochmal evaluiert werden müssen. Die müssen tatsächlich alle nochmal auf den Prüfstand kommen. Das ist tatsächlich zu untersuchen, inwieweit sind diese Sicherheitsgesetze mit unserem Menschenbild vereinbar und inwieweit müssen sie schlicht und einfach abgeschafft werden. Das geht bis dahin. Also wie weit kann der Staat eingreifen? Das ist die Frage und da so müssen die Gesetze auf den Prüfstand.
Das Bild, was sich mir bietet, ist, dass es diese, sagen wir mal, Sicherheit, wie heißt das Grundrecht vor Überwachung der Telekommunikations...
Achso, Telekommunikationsfreiheit.
Freiheit, dass es das de facto nicht gibt.
Ja, genau.
De facto, das steht zwar im Grundgesetz, aber de facto kannst du heute, wenn du telefonierst oder einen Brief schreibst, nicht mehr sicher sein, ja, also Brief schreiben, okay, aber digital kommunizierst, ja, telefonierst, nicht mehr sicher sein, dass da nicht jemand mithört. Du musst eigentlich davon ausgehen, dass der Standard ist, dass da jemand mithört.
Naja, Standard ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir haben jedes Jahr in Deutschland über 20.000 Telefonüberwachung allein im Strafverfahren, wo nach allen Evaluationsuntersuchungen, die es da gibt von Strafrechtslehrern, nur in den seltensten Fällen benachrichtigt wird. Das heißt also, das wird halt gemacht und es wird praktisch nie justiziell überprüft. Natürlich sind diese Maßnahmen im Strafverfahren angeordnet worden irgendwann mal, weil es irgendeinen Tatverdacht gab. Aber evaluiert wird es eigentlich nicht. Und eine ganz andere Frage ist, wie es denn eigentlich ausschaut mit der Telekommunikationsüberwachung durch die Geheimdienste. Denn die werden ja von keinem Richter angeordnet. Ne? Die ermächtigen sich selber, beziehungsweise werden gelegentlich auch ermächtigt durch Ausschüsse der Parlamente. Aber diese Parlamentsausschüsse können natürlich überhaupt nicht überprüfen, ob diese Maßnahmen gerechtfertigt sind. Denn sie müssen ja glauben, was die Verfassungsschutzbehörden ihnen vorlegen. Und auch hier wird nahezu niemals benachrichtigt. Ne? Das heißt also, wir haben eine ganz große Grauzone von Telekommunikationsüberwachung, vor allem durch die Geheimdienste. Und ich sehe nicht, dass das in irgendeiner Weise wirksam kontrolliert ist.
Ja, Christoph. Für mich gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das, was da an Maßnahmen passiert, mit einem begründeten Anlass oder ist es ohne Anlass? Und deswegen habe ich auch diesen Text geschrieben, weil ich halte die kritische Grenze, die auch nicht überschritten werden darf, ist aus meiner Sicht als anlassfreie Mitschneiden sozusagen und Auswerten von Kommunikationsinformationen aus vielen Gründen. Und deswegen würde ich national weiter sagen, dass deswegen habe ich auch eigentlich diesen Text geschrieben. Der ist durchaus mit der Vorratsdatenspeicherung im Kopf zum Thema PRISM geschrieben worden. Das ist eine Vorratsdatenspeicherung aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Ist. Der zweite Aspekt, den ich ganz schwierig finde, ist, dass Geheimdienste hier überkreuzt zu Lasten der Bürger arbeiten. Also während wir das bisher geregelt haben, dass Staatsgewalt nur in bestimmten grundsätzlichen Situationen in Grundrechte eingreifen darf, haben wir hier den Fall, dass die Geheimdienste quasi jeweils im Ausland Spionage betreiben, Informationen sammeln und das dann untereinander austauschen, sodass da so eine Konstellation von, ich habe das mittelbare Täterschaft genannt, also der NSA als Werkzeug der deutschen Staatsgewalt und umgekehrt. Und das ist das, was eigentlich nicht passieren darf und da muss Transparenz her.
Also die Tatsache, dass die Geheimdienste ihre eigenen Staatsangehörigen nicht überwachen dürfen, das aber de facto schon irgendwie tun, weil von ausländischen Geheimdiensten betreffende Daten dann nachgeliefert werden.
Genau, und das hängt jetzt vom Abstraktionsgrad der Informationen ab. Also wenn jetzt die NSA nur die Information gibt, in Köln sei ja wohl ein Herd von XY, dann ist das aus meiner Sicht noch nicht, weil nicht personenbezogen der kritische Punkt, aber in dem Moment, in dem das eben auf einzelne Personen sich bezieht, ist da genau die Grenze, die nicht überschritten werden darf. Das ist ja genau der Bereich, den wir auch nicht sehen. Und wenn das fast sozusagen noch weiter aufgeht, dann ist für mich Holland in Not, um ein zweites Bild hinterher zu schieben.
Ulf Jürgen hat gerade gesagt, man müsste diesen Otto-Katalog überarbeiten und nochmal neu ansehen und gucken, was da noch gerechtfertigt ist und was nicht. Du bist jetzt sehr vertraut mit dem Strafrecht. Was sind denn so konkrete Sachen, wo du sagen würdest, jetzt mal Vorratsdatenspeicherung beiseite, sondern andere Sachen, die entweder abgeschafft oder reformiert werden müssten?
Also ich glaube, momentan ist der spannendste, auch gerade auch rechtspolitisch spannendste Bereich, die Kooperation von Polizeibehörden und Geheimdiensten, ja, das sogenannte zum Beispiel Terrorabwehrzentrum. Denn das Problem dabei ist ja, dass Polizeibehörden im Strafverfahren einerseits und Verfassungsschutzbehörden auf der anderen Seite sehr unterschiedlichen Regeln unterliegen, welche Daten sie erheben dürfen. Diese Terrorabwehrzentren haben jetzt aber die Besonderheit, dass da eben Beamte dieser verschiedenen Behörden sich treffen und Informationen austauschen. Das heißt also, diese Abwehrzentren brechen eigentlich die Regeln, die einzelnen Behörden unterliegen und bilden dann eben ein gemeinsames Lagebild. Ne? Und das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Kollateralschaden, sondern das ist ja quasi der Sinn und Zweck dieser Zentren, dass da eben Informationen zusammengeführt werden, weil, so wird dann argumentiert, es ja irgendwie nicht sein könne, dass die eine Behörde nicht weiß, was die andere tut. Aber das ist ja gerade quasi die rechtsstaatliche Garantie, dass jede Behörde ihren eigenen Regeln unterliegt. Denn zum Beispiel Polizeibehörden haben ja wesentlich schärfere Eingriffsmittel. Ne? Also die weitgehenden Rechte der Geheimdienste werden immer damit gerechtfertigt, dass Geheimdienste ja nur Daten sammeln, aber selber keine Zugriffsrechte haben. Also ein Geheimdienst zum Beispiel kann jetzt nicht hingehen und irgendjemanden einfach so verhaften, sondern er kann dann diese Daten nur an die Polizei weitergeben. Wenn man aber natürlich strukturell und regelmäßig diesen Austausch einrichtet, dann kann man natürlich nicht mehr damit argumentieren, dass ein Geheimdienst in Anführungsstrichen ja nicht so schlimm sei, einfach weil er keine Zugriffsmöglichkeiten hat, wenn er aber hinterher, wie gesagt, regelmäßig, strukturell und immer wieder mit Polizeibehörden zusammenarbeitet. Also da muss man einfach sagen, da ist mehr Ehrlichkeit gefragt und ich denke, wir müssen uns einfach mal Klarheit darüber verschaffen, welche Informationsflüsse gibt es denn da eigentlich und diese auch auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Das ist ja der Witz, ne? Bislang gibt es dafür überhaupt keine rechtliche Grundlage, sondern jede Behörde hat ihre eigenen Regeln und die setzen sich informell und weil es eben so praktisch ist, an einen Tisch und tauschen Daten aus.
Apropos gesetzliche Grundlage, jetzt wird belegt und behauptet, die NSA würde in Deutschland, du hast es angesprochen, Internetverkehr direkt abhören.
D6 ist
das Stichwort, andere Knotenpunkte gibt es auch noch, da sitzen die wahrscheinlich auch, nach allem, was man weiß. Was kann man denn da machen?
Ja, wobei man sagen muss, dass D6 dementiert das immer noch, dass die NSA direkten Zugriff hat auf den Knoten, sagt aber auf der anderen Seite, gut, das dürfen sie dann offiziell auch wieder nicht sagen, weil das auch wieder dann die G10-Kommission betrifft und so, bestätigt, dass es Vereinbarungen gibt, dass bis zu 20% des Datenverkehrs ausgeleitet wird, um den Strafermittlern entsprechende Ermittlungen zu...
Das betrifft den BND, glaube ich.
Das betrifft den BND.
Die genau. Haben gesetzlich das Recht, einen bestimmten Anteil des Internetverkehrs auszuleiten und einen bestimmten Anteil der E-Mails
zu überwachen. Aber selbst das ist ja schon so ein Ding. Ob ich jetzt unter den 20% bin oder nicht, weiß ich nicht. Das ist genau diese Geschichte, die Christoph angesprochen hat. Es geht immer mehr in die Richtung, dass man ohne konkreten Anlass erstmal sammelt, um dann im Zweifelsfall irgendwelche Daten zu haben, die man meint auswerten zu können, die aber bislang, zumindest was die offiziellen Statistiken auch hergibt oder so, nicht viel gebracht haben. Und das ist irgendwie so
das neue Paradigma.
Das neue Paradigma, genau, das, und das, was dann eben auch tatsächlich zu einer völligen Veränderung der Gesellschaft führt, die wir haben. Das ist... Mir kommt es oft so vor, dass es so ein bisschen Frust auch auslöst, so ein bisschen Sisyphusarbeit ist. Da wird wieder da ein Gesetz gemacht, da wird dort ein Gesetz gemacht und die Internetszene echauffiert sich, die Piraten gehen auf die Straße. Dann wird dieses Gesetz vielleicht abgemildert oder sonst was. Es werden aber diese grundsätzliche Debatte, auch bei der Vorratsdatenspeicherung, findet eigentlich nicht statt oder so. Wovon gehen wir eigentlich aus? Das, was Christoph in seinem Text auch angesprochen hat. Wovon gehen wir eigentlich aus? Was wollen wir eigentlich hier? Müssen wir nicht diese ganzen Sicherheitsgesetze erstmal einfach wieder abschaffen, um auf den Stand zu kommen, wo wir sagen, wir gehen von einem Menschenbild aus, wie wir es seit Jahrzehnten propagiert haben, auch gegenüber anderen Ländern, und versuchen das selbst erstmal wieder umzusetzen.
Also das würde ich sehr deutlich unterstreichen wollen, denn ich denke, der Eindruck von Philipp ist genau richtig, den er eben beschrieben hat. Man kann eben zurzeit nicht mehr davon ausgehen, dass Kommunikation unüberwacht stattfindet. Im Gegenteil, man muss davon ausgehen, dass jede Kommunikation präventiv auf irgendeiner Festplatte irgendeines Dienstes, ob nun in Amerika oder in Deutschland, landet.
Und das kann doch nicht wahr sein.
Das muss man einfach sagen. Das ist eben wirklich, es ist ein bisschen abgegriffen, aber das ist doch wahr. Das ist doch einfach das Bild von 1984. Und das ist eben auch eine Situation, die letzten Endes mit einer Demokratie nicht vereinbar ist. Denn der Bürger muss ja auch, um am politischen Diskurs teilnehmen zu können, sich einfach in einem geschützten Raum seine Gedanken machen können und austauschen können. Jedenfalls, solange er nicht gegen die Spielregeln der Gesellschaft verstößt, auf Deutsch, solange er sich nicht strafbar macht, muss er einfach darauf vertrauen können, dass seine Kommunikation vertraulich ist. Und insofern würde ich ganz dringend sagen, wir müssen natürlich die Regeln auf den Prüfstand stellen, nach denen Daten erhoben werden. Und wir müssen vor allem aber auch die Transparenz stärken, indem wir darüber informieren. Also bislang Eingriffe in die Telekommunikation zum Beispiel sind das eine Problem, aber ich finde fast noch gravierender, dass sie in aller Regel niemals bekannt gegeben werden. Das finde ich das ganz große Problem. Wenigstens müssen die Behörden definitiv nach einer bestimmten Zeit die Betroffenen informieren müssen, damit die Betroffenen wissen, was war und auch gegebenenfalls gerichtlichen Schutz suchen können.
Angesichts der Zeit ein bisschen fortgeschritten, wir haben jetzt ein bisschen über Deutschland geredet und dieses paar Sachen herausgearbeitet, dieses Paradigma, dass eben verdachtslos Daten erhoben werden und dass es da ein paar auch grundsätzliche Sachen gibt, die überarbeitet und neu geregelt werden müssten, beziehungsweise gar nicht erst neu aufgelegt werden müssten, wie die Vorratsdatenspeicherung. Jetzt gibt es aber noch zwei weitere Ebenen, nämlich die EU und international. Da würde ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. EU, die Briten haben umfassend oder machen das immer noch, Internetverkehr überwacht, der über Glasfaserkabel geht, die auf ihrer Insel andocken. Was muss die EU machen? Die Innenminister und diverse andere führen jetzt immer diese Datenschutzverordnung ins Feld, dass das ja irgendwie jetzt das neue Ding sei. Mein Eindruck ist, Datenschutz, das geht doch hier nicht um Datenschutz, hier geht es um Grundrechte, oder? Ich meine, diese Datenschutzverordnung, das ist doch nicht der Punkt, mit der das geregelt werden sollte, oder?
Nein, das lenkt in der Tat vom Problem ab. Natürlich ist die Datenschutzverordnung oder Grundverordnung auch ein wichtiges Feld, wo es auch um Datenschutz geht, aber der Adressat der Regeln ist ein ganz anderer, nicht? Also wir reden ja hier nicht von dem Verhältnis zwischen Bürger und irgendwelchen Firmen, sondern wir reden bei diesen Überwachungsfragen ja vom Verhältnis zwischen Bürger und Staat, nicht? Christa hat das eben schon gesagt, also der ganz klassische Bereich, wo die abwehrrechtlichen Funktionen der Grundrechte aktiviert werden. Und da ist die Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht das Problem. Im Gegenteil, oder auch nicht das Spielfeld quasi. Im Gegenteil, da wird ja jetzt zum Beispiel schon dieser Kommission, die in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten den NSA-Skandal aufklären soll, dieser EU-Kommission, werden jetzt ja schon quasi Fesseln angelegt, weil nämlich einige Mitgliedstaaten der EU sagen, na, das ist aber der Bereich unserer nationalen Sicherheit und dafür ist die EU überhaupt nicht zuständig. Und nach den Verträgen ist dem auch wohl so. Das heißt also, diese Kommission wird letztlich gar nichts aufklären können, weil viele Staaten diese Aufklärung ganz bewusst nicht wollen.
Aber was kann man denn auf EU-Ebene machen, um konkret die Briten wie an die Zügel zu legen oder sich speziell auch gegen amerikanische Überwachungsmaßnahmen in der EU zur Wehr zu setzen?
Sorry, aber die Perspektive führt zu keinem Ergebnis. Wir haben eine Technik, die grundsätzlich dazu da ist, indem sie Kopiervorgänge erlaubt, dass sie Grenzüberschreitungen anlegt, indem sie Kopieren erlaubt. Wir haben eine Technik mit der Einführung des Internets, die auch dazu geschaffen war, unkontrollierbar und eigentlich nicht, also recht robust auch Informationen global zu transportieren. Deswegen ist das auf einer nationalen Ebene oder europäischen Ebene allein nicht möglich. Das ist wie ein Fluss, der sich im Kreis dreht und vergiftet ist und auf dem die Fische schwimmen.
Das ist schon klar, aber du hast ja selbst gesagt, das ist ein politisches Problem und es gibt politische Akteure, die Rahmenrichtlinien für den Umgang mit dieser Technik setzen. Und da haben wir jetzt über die Bundesrepublik geredet, da gibt es ein paar Gesetze, Maßnahmen, die man lokal machen kann, national, und es gibt aber jetzt auch diesen globalen EU-USA-Rahmen, wo doch die Frage ist, wie bringt man die USA dazu, sich an, sagen wir mal, europäische, deutsche Gesetze zu halten, sich diesen europäischen Vorstellungen zu nähern.
Das tut man, das sagt ja sogar die Kanzlerin, indem man internationale Verträge schließt. Also das ist am Ende eine völkerrechtliche Frage. Wir müssen uns allerdings auch dann fragen, wenn wir zu einer Zusammenarbeit, die immer intensiver wird, zwischen Staaten kommen, auf solchen Ebenen, wo das eigentlich hinführt am Ende. Weil wir haben dann vielleicht sogar eine Machtkonzentration, die uns gar nicht so recht ist, indem Staaten quasi immer weiter zusammenrücken. Ich glaube auch, die Antwort, nachdem die Ursache eigentlich auch technisch ist, muss man auch technisch geben. Also das Krypto-Thema, da bin ich ja kein radikaler Feind von, sondern ich glaube auch, dass es technische Antworten darauf gibt. Wir gehen immer davon aus, dass das Internet so bleibt, wie es ist, und das halte ich für falsch.
Ja, aber ich finde es falsch, jetzt erstmal die Lösung in technischen Antworten zu suchen, weil ich glaube, es gibt keine wirklich technischen Lösungen für politische Probleme. Das ist der Fehler, den die Piraten schon immer gemacht haben, finde ich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, die Geschichte ist die, natürlich ist es ein internationales Problem. Natürlich ist es eine Frage internationaler Verträge. Und das ist das, was wir mit der Globalisierung erleben, was wir aber auch nicht mehr zurückdrehen können letztlich. Die EU kann natürlich zum Beispiel einfach mal ein ziemliches Signal setzen, indem sie sagt, okay, angesichts des PRISM-Skandals schaffen wir jetzt einfach mal die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ab. Punkt. Das wäre ein relativ deutliches Signal, das die EU setzen könnte, sagen so, okay, Fehler gemacht, PRISM zeigt, dass es ein Fehler war, zack, schaffen wir ab. ist erstmal nicht absehbar, aber das wäre ein Signal erstmal. Das wäre ein Signal, das erstmal keine technische Lösung ist, sondern ein politisches Signal aussendet und relativ deutlich macht, welche Position die EU in dem Fall einnimmt. Mhm. Die andere Geschichte ist, natürlich muss man als Individuum, als einzelner Internetnutzer sich überlegen, inwieweit schütze ich mich? Also inwieweit finde ich technische Lösungen? Nur das ist ein individuelles Problem. Und das ist natürlich ein Problem, was du letztlich auch geschrieben hast. Wenn ich sage, Verschlüsselung schützt mich vor der NSA-Überwachung, dann letztlich akzeptiere ich damit erstmal den Fakt, dass es diese Überwachung gibt und diskutiere gar nicht mehr drüber, was ich gegen diese grundsätzliche Herangehensweise der Staaten machen kann.
Und da hat Jürgen, finde ich, ein ganz wichtiges Stichwort geliefert, nämlich Diskussion. Um jetzt vielleicht mal einen kleinen positiven Aspekt da in die Debatte einzubringen, ich finde es zumindest mal gut, dass dank der Leaks von Snowden jetzt wenigstens im Großen und Ganzen klar ist, was da eigentlich passiert und darüber doch, wie ich denke, eine relativ breite gesellschaftliche Debatte geführt wird. Denn letzten Endes werden wir auf EU-Ebene da aus meiner Sicht ganz wenig allenfalls erreichen und wir werden auch mit Staatsverträgen alleine gar nichts erreichen. Die eigentliche Frage ist nämlich, was denkt die Bevölkerung mehrheitsmäßig und wie bildet sich das dann wiederum in Mehrheitsverhältnissen in den Parlamenten ab? Ich habe gerade gestern noch einen längeren Text gelesen von einem Professor von der NYU, also an der New Yorker Universität, ein Juraprofessor, und der sagt auch, die eigentliche Lösung werden nicht Gerichte bringen und irgendwelche Verträge, die Lösung werden die Parlamente bringen, also im Fall der Vereinigten Staaten der Kongress. Und ich beobachte mit einiger Freude, dass zum Beispiel auch aus den Kreisen der Republikaner, ne, die man ja aus Deutschland immer als erzkonservativ wahrnimmt, da mittlerweile so ein urliberales Verständnis geäußert wird dafür, dass es eben sowas geben muss wie unüberwachte Räume. Also auch republikanische Kongressabgeordnete sehen die Aktionen der NSA mittlerweile ausgesprochen kritisch. Da gab es in der vergangenen Woche eine Anhörung, wo die Regierungsvertreter geradezu gegrillt worden sind, auch von Vertretern beider amerikanischer Parteien. Und ich denke, das kann eigentlich nur die Lösung sein, quasi, dass Bürgerinnen und Bürger letztlich weltweit sich auf ihre Freiheitssphäre besinnen und ihren Politikern, ihren Vertretern klar machen, das ist nicht die Welt, in der wir leben wollen. Wir werden mit Gerichten und Verträgen das nicht erreichen. Das werden wir nur schaffen auf ganz basal demokratischem Wege.
Ich glaube, dass es auch noch eine andere Richtung gäbe, die nur bisher noch, also ich habe es nicht gesehen, die mal keiner diskutiert hat. Die Technik ist ja nun in der Welt und man muss sich eigentlich fragen, wie kann man diese Technik kontrollieren? Nach den normalen Gesetzen, die es da so gibt, würde ich erwarten, dass das in vielleicht 20 Jahren so günstig ist, dass es jedermann haben kann und machen kann und dass man es irgendwie in die Cloud hängen kann. Also der Zustand, den wir jetzt haben, der ist ja fast noch positiv gegenüber dem, was uns blüht bezüglich der Verfügbarkeit von solcher Überwachungstechnik. Und man kann auch genau die Sache umdrehen, indem man nämlich sagt, okay, das Problem ist Informationsasymmetrie. Hier wissen Leute mehr über einen Sachverhalt als andere wissen. Also versuchen wir, die Symmetrie wiederherzustellen, indem wir sogar diese Technik verfügbarer machen, sodass wenigstens jedermann weiß, wer was weiß. Es gibt ein berühmtes Zitat von Hans Magnus Enzensberger, das ich in dem Zusammenhang immer gern zitiere. Das hat mich sehr beeindruckt, auch wenn das schon über 40 Jahre her ist. Der hat mal zur Frage der Manipulation durch Medien gesagt, die Frage ist daher nicht, ob die Medien manipuliert werden oder nicht, sondern wer sie manipuliert. Ich bin ja jetzt kein Revolutionär, aber er sagt, ein revolutionärer Entwurf muss nicht die Manipulateure zum Verschwinden bringen, er hat im Gegenteil einen jeden zum Manipulateur zu machen. Und das heißt eben, dass diese möglicherweise die andere Richtung auch sein kann, diese Technik verfügbarer zu machen.
Das ist sicherlich ein Stichwort.
Das ist sicherlich ein Aspekt, was unter dieses Stichwort bessere Kontrolle, mehr Transparenz sowohl von Informationen als auch von Technik macht. Aber mich würde nochmal interessieren, ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Ulf gesagt hat, nämlich sozusagen, dass die Zivilgesellschaft ihre Stimme erheben muss und Forderungen stellen muss und an ihre Politiker rantreten muss, um eben Forderungen zu stellen. Und da komme ich wieder zurück. Was sind denn das für Forderungen? Man kann natürlich sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht anlasslos überwacht werden, wäre zum Beispiel eine Forderung. Wir wollen mehr Transparenz. Wir wollen mehr wissen, was unsere Geheimdienste eigentlich tun. Wir wollen besser informiert werden. Das ist sicherlich das eine. Aber in den Kommentaren zum Beispiel von Udo Vetter im Lawblog, da war so einer, der hat kommentiert und ein paar ganz konkrete Sachen aufgeschrieben, was denn speziell die EU machen könnte, sprich, was man von der EU fordern könnte. Jürgen hat es kurz angesprochen, diese Richtlinie für die Vorratsdaten. Speicherung einfach erstens zu beseitigen. Aber wie ist dann das zum Beispiel mit Kündigung von SWIFT-Abkommen und also zum Austausch der Bankdaten oder zum Austausch der Fluggastdaten? Wie ist es mit Diskussionen um diese Freihandelszone? Soll man das einstellen? Soll man die Verhandlungen überhaupt platzen lassen? Soll man die an bestimmte Bedingungen binden? Wie ist das?
Also ich denke mal, dass natürlich sind das einzelne Maßnahmen, die jeweils einen gewissen symbolischen Wert haben. Aber bei allem Respekt, also diese SWIFT-Datenübermittlung oder die Fluggastdatenübermittlung, das sind relevante Themen natürlich. Aber ich denke, dass die jedenfalls im Kontext dieser NSA-Globalüberwachung doch vergleichsweise Peanuts sind. Also man kann natürlich jetzt, wenn man das denn aus quasi politisch-symbolischen Gründen will, kann man natürlich diese Abkommen kündigen. Aber ich sehe darin eigentlich überhaupt gar keine Lösung des Problems, sondern die Lösung des Problems wäre nur aus meiner Sicht jedenfalls im amerikanischen zivilgesellschaftlichen Diskurs zu lösen. Mit anderen Worten, der Kongress muss einfach die eigenen Behörden an die Leine legen. Und jedenfalls in Fragen der nationalen Sicherheit kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Vereinigten Staaten sich von so vergleichbaren Peanuts-Kündigungen wie SWIFT oder Fluggastdaten beeindrucken lassen. Was wäre denn die Konsequenz? Naja, die Fluggäste müssen doch ohnehin, wenn sie in die Vereinigten Staaten reisen wollen, mit diesem E-Star-Verfahren sich ihr Visa-Waiver organisieren. Das heißt also, das visumsfreie Reisen in den USA funktioniert nur, wenn man wesentlich mehr Daten freiwillig preisgibt auf einer amerikanischen Regierungswebsite, als jemals als Fluggastdaten übermittelt werden. Das ist, wie gesagt, reine Symbolik und darüber, denke ich, sollte man nicht reden. Viel spannender finde ich das andere Stichwort, Philipp, das du gerade angesprochen hast und Christoph auch, nämlich die Rolle der Medien. Und das schlägt den Bogen zurück zu diesem grundsätzlichen Spannungsfeld Freiheit, Sicherheit. Ich würde jetzt davor warnen zu sagen, Politiker, die generell mehr Sicherheit fordern, sind quasi generell böse oder auf dem Holzweg. Politiker wollen zuallererst mal wiedergewählt werden. Das ist zutiefst menschlich. Und man muss einfach, denke ich, sehen, dass wir in unserer heutigen Mediengesellschaft eine extreme Überbetonung von Kriminalität haben. Also das kann man sehr schön zum Beispiel am Beispiel der Sexualkriminalität gegen Kinder nachweisen. Die Fallzahlen von sexuellem Missbrauch und auch zum Beispiel von Tötungsdelikten mit sexuellem Hintergrund sinken seit den 70er Jahren. Jedes Jahr werden weniger Kinder Opfer. Jedes Jahr. Wenn man aber die Zeitungen aufschlägt, dann hat man den Eindruck, wir haben geradezu mit einer Welle zu tun. Und die Gesetzgebung zum Beispiel zur Sicherungsverwahrung zeigt sehr schön, dass diese Panik, die da vor allem natürlich in der Boulevardpresse geschürt wird und in privaten Medien, dass diese Panik unmittelbar durchschlägt auf die Gesetzgebung. Und ich würde deswegen an dieser Stelle, wo wir gerade vom zivilgesellschaftlichen Diskurs sprachen, appellieren wollen an die Medien, sich einfach wirklich ihrer Verantwortung bewusst zu sein. Wenn sie quasi ein Volk in Angst schaffen mit ihren Schlagzeilen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn hinterher Sicherheitspolitiker aus allen großen Parteien auf diese völlig überzeichnete, völlig irreale Angst in der Bevölkerung reagieren mit irrealer, surrealer, beängstigender Sicherheitsgesetzgebung. Ne, die Politiker sind natürlich in der repräsentativen Demokratie aufgerufen, wie soll ich sagen, so eine Prise Vernunft hinzuzufügen zu Volkes Stimme, aber das funktioniert natürlich auch immer nur sehr begrenzt. Wenn die Medien ein Volk in Angst herbeischreiben, herbeisenden, herbeifilmen, dann werden wir auch weiter paranoide Gesetzgebung erleben.
Das kann man im Prinzip nur also nochmal deutlich unterstreichen, was Ulf da gesagt hat. Das ist natürlich ein Problem, was wir da haben. Und das sich irgendwie so nicht anders lösen lässt, als über die dass Verantwortung wahrgenommen wird. Ist natürlich auch im Prinzip eine Aufgabe von zivilgesellschaftlichen Gruppen, da einzuwirken und da entsprechende Debatten zu führen oder in die Medien zu wirken. Und da komme ich dann wieder darauf zurück, dass es dann relativ albern ist, Kryptopartys zu veranstalten, wenn man da ganz andere Debatten führen müsste. Nichts, wie gesagt, gegen die Kryptopartys, aber es ist nicht die Lösung und es ist nicht die Aktion, die ich eigentlich von zivilgesellschaftlichen Gruppen erwarte.
Ich finde es aber auch ganz mutig, sozusagen hier im Radio zu appellieren an die Boulevardmedien, was sie alles lassen könnten, weil offensichtlich tun sie es ja nicht, sondern sie machen es weiter. Ich habe da eine Studie aus 2007 neulich zugelesen, wo das tatsächlich auch nachgewiesen war, dass gerade bei Boulevardlesern da ein etwas falscher Eindruck über die Sicherheitslage entsteht. Die Ursache dessen ist meines Erachtens ganz klar, dass man in der privatrechtlichen Medienlandschaft dafür belohnt wird, wenn man Reichweite erzielt, weil man damit Geld verdient. Um es mal so zu formulieren. Ich fürchte, das ist die Ursache des Problems.
Ja, wobei, Crime sells. Ne? Ja, genau. Wobei, ja, das gilt dann natürlich auch nicht nur für die Boulevardmedien. Das ist dann gerade, wenn es zum Beispiel um Internetkriminalität geht, gut, die Fallzahlen steigen, aber es ist jetzt nicht so, dass man in dem Moment, wo man ins Internet geht, das Konto geplündert kriegt. Aber wenn man sich zum Beispiel auch gerade die Berichterstattung von Öffentlich-Rechtlichen in diesem Bereich anschaut, dann entsteht dieser Eindruck, geh bloß nicht ins Internet, dann bist du irgendwie mehrere tausend Euro los, weil irgendein Betrüger dich erwischt hat. Das spielt dann natürlich auch so eine Rolle, wo dann auch immer wieder gleich gesagt wird, ja gut, dann müssen wir das Internet stärker überwachen, um diese Leute zu kriegen.
Aber bei dieser ganzen Diskussion um Prison Tamperer etc. wird ja vor allen Dingen mit Terrorismus argumentiert. Auch mit anderen Verbrechensarten, aber vor allen Dingen mit Terrorismus. Und da, finde ich, kommen wir auch nochmal zurück zu diesen Fallzahlen, also das, was Ulf vorhin angesprochen hat. Sozusagen müssten Medien da stärker nachfragen und dokumentieren, was eigentlich vorhandene Gesetze bringen, beziehungsweise nicht bringen. Also diese Bilanz der Vorratsdatenspeicherung in den Ländern, in denen sie es gegeben hat, und das ist ja immer wieder vor Gerichten auch und vor Ausschüssen auch deutlich geworden, wenn gefragt wurde, ja, in den Ländern, in denen ihr es eingeführt habt und in der Zeit, in der sie in Deutschland galt, was habt ihr denn da eigentlich an Ergebnissen produziert? Was hat euch das gebracht? Ja. Dann ist die Bilanz immer, wo man auch hinguckt, äußerst dürftig.
Ja, nicht mal messbar.
Ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen zu akademisch ist, weil es gibt ja auch Theorien, die vor allem im Bielefelder Umland wachsen, dass Menschen eben einfach ein Interesse daran haben, bestimmte Nachrichten zu erfahren, weil sie diese Informationen brauchen, um ihre Moral gewissermaßen weiter zu transportieren. Ja, nur dadurch, dass wir uns immer wieder empören über bestimmte Dinge, die passieren, über Mord und Totschlag, können wir uns ja auch immer wieder unsere Moral wieder reproduzieren. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine realistische Forderung ist, dass man das quasi abschafft, ja. Also wenn wir mal ganz extrem denken, es würde gar keine Berichterstattung mehr über Taten erfolgen, hätte das nicht nur zur Folge positiv, dass man ein Gefühl erhöhter Sicherheit hat, sondern möglicherweise auch die Moral nicht mehr ständig erneuert.
Ja, gut, aber es ist natürlich eine Frage der Relation. Die Verantwortung heißt, sie nicht zu berichten, sondern die Relation zu wahren. Das heißt, die Relation in der Berichterstattung zu wahren. Und die andere Seite bei der ganzen Sache ist natürlich die Argumentation mit Terrorismus. Ganz abgesehen davon, dass man immer in der Öffentlichkeit damit argumentiert wird und dann in Gesetzestexten plötzlich so ganz unverfängliche Nebenformulierungen auftauchen und per Internet begangene Straftaten oder sowas, was bei einer Geschichte mal, ich glaube, wenn man Vorratsdatenspeicherungsentwurf passiert ist. Man muss auch in diesem Fall fragen, inwieweit darf der Staat die Freiheitsrechte der Bürger verletzen. Um ein ganz extremes Beispiel zu bringen, das Luftfahrtsicherheitsgesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil sie sagen, der Staat darf nicht einfach Leute töten. Sicherheit hin oder her, das geht nicht. Und letztlich kann man auch sagen, der Staat darf nicht einfach in jede Beziehung, in jede gesellschaftliche Aktionen von Bürgern reinhorchen, bloß weil er meint, die Sicherheit fördern.
Aber spürt ihr diese Empörung in Deutschland? Also spürt ihr diese Empörung, dass die Leute sagen, das darf nicht wahr sein. Anlasslos werde ich überwacht, ohne dass ich irgendwas getan hätte, mir irgendwas hätte zu Schulden kommen lassen, werden meine Telefonate von ausländischen Geheimdiensten auch inhaltlich abgehorcht. Es wird erfasst, mit wem ich wann, wie telefoniere, maile, was für Seiten ich mir angucke. Spürt ihr da eine Empörung? Geht den Deutschen der Hut hoch?
Nee. Das würde ich sicherlich auch nicht sagen. Also in der Filterbubble natürlich, aber ich denke, in der breiten Gesellschaft würde ich jetzt nicht von Empörung sprechen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Nachrichten anhöre, jedenfalls im Deutschlandfunk, ist das doch seit Wochen eine der ersten zwei, drei Meldungen.
Das, ja, aber, was da jeweils wieder gerade rausgekommen. Aber das, was du ja auch forderst, ist so ein bürgerliches Engagement, so eine bürgerliche Empörung, dass die Politiker wirklich merken, da brennt den Leuten was unter den Nägeln. Und wenn ich mir Merkel anhöre, dann habe ich nicht den Eindruck, dass sie irgendwie eine Art von Druck spürt, hier irgendwas tun zu müssen. Also mein Eindruck ist, die weiß, also die Leute, die CDU wählen wollen, die tun das, egal was die NSA tut. Und alle anderen, die braucht sie nicht, sie wird auch so wiedergewählt werden, also ist das Ding für sie durch.
Das würde ich so unterschreiben, in der Tat. Und dann muss man natürlich sehen, dass sie ja generell den Regierungsstil des Aussitzens verfolgt. Ne? Das heißt, sie also bestenfalls wird moderiert, aber es wird ja eigentlich ganz, ganz selten quasi eine Agenda gesetzt. Und anscheinend hat sie das Gefühl, dass es in der Tat jedenfalls bei ihrem Wählerpotenzial nicht so weit oben auf der Agenda steht, dass sie was tun muss. Das würde ich, den Eindruck würde ich teilen.
Jetzt ist dann sowieso Sommerpause. Pause und dann kann man mal schauen, wenn sie aus dem Urlaub zurückgeht, ob man das im Wahlkampf ansprechen muss. Und sie hofft natürlich darauf, dass das nicht so ist. Ich weiß nicht, ob sie da nicht in diesem Fall falsch liegt. So ein Indiz für mich war ausgerechnet die Bild-Zeitung, die plötzlich anfängt, auch von diesem Prism-Skandal zu berichten und eigene Enthüllungen zu machen oder so, was jetzt irgendwie für mich völlig überraschend kam. Das heißt, da, wo das Boulevardblatt das am stärksten auf diese Sicherheitspanik abhebt, plötzlich sagt, oder so geht es jetzt aber auch
nicht. Ja, aber das fällt für mich unter gewohnte, geübte Schizophrenie. Also das, was halt irgendwie verkauft, wird halt hochgemacht. Und mal ist es halt Verbrechen. Und wenn dann das ja, die Gesetze das sind, die aufgrund dieser Berichterstattung, auch aufgrund dieser Berichterstattung erlassen wurden, übers Ziel hinausschießen, dann machen die eben das als Titel.
Aber dass es sie damit verkaufen, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es in der Bevölkerung natürlich schon angekommen ist. Ich glaube nicht, dass es zu Aufständen kommt, aber es ist schon meiner Ansicht nach merkbar, dass auch in der Bevölkerung, in der breiteren Bevölkerung ein Bewusstsein dafür entsteht, was da tatsächlich passiert.
Das werden wir beobachten, ob das wirklich so ist. Wir müssen hier leider zum Schluss kommen. Ich danke ganz herzlich Jürgen Kuri, Christoph Kappes, Unternehmer aus Hamburg, Netzaktivist, und Ulf Burmeier, Aktivist und Richter hier aus Berlin, für den Besuch im Studio. Mein Name ist Philipp Banse. Das war der CT Online Talk auf D-Radio Wissen. Ich wünsche allen noch ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.